Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, denken wir mal darüber nach, was ein Rechtsstaat ist. Was ist eigentlich das Recht und wie sollte es sein und wie ist es jetzt? Der Begriff Rechtsstaat ist ja recht weithin in Verwendung, oft auch in der Verwendung, dass gefragt wird, ist das eigentlich noch ein Rechtsstaat? Ich werde bei dieser Frage zu einer für Sie vielleicht etwas überraschenden Antwort kommen. Ich sage die Antwort schon mal, dann können Sie sich schon mal darüber wundern. Und zwar werde ich sagen, es ist ein Rechtsstaat und das ist schlecht. Die Auflösung kommt im Laufe des Vortrags. Ich möchte beginnen, indem ich die Rechtsordnung beschreibe, die im Mittelalter herrschte. Im Mittelalter, also 12. Jahrhundert vielleicht, die also unsere Vergangenheit ist, unsere Kultur ist, der sogenannte Westen ist. Aber die Ordnung, die besteht jetzt so nicht mehr, obwohl wir noch Folgen davon haben, die gut sind. Und ich beziehe mich bei meinen Aussagen darüber, welche Rechtsordnung im Mittelalter bestand, auf Fritz Kern, einen bedeutenden Forscher der Rechtsgeschichte, der einen wichtigen Aufsatz geschrieben hat mit der Bezeichnung Recht und Verfassung im Mittelalter. Sie finden ihn auch im Internet, ich habe ihn dort hochgeladen. Er stammt aus dem Jahr 1919 und er beschreibt das damalige Rechtsempfinden mit den folgenden zwei Zitaten, die ich Ihnen vortragen werde. Ich werde sie ab und zu unterbrechen, um etwas zu erläutern. Und ich möchte Sie dazu einladen, zu überlegen, ob das, was Sie da hören, jetzt auch das ist, was Sie für richtig halten und das ist, was heute wohl besteht. Fritz Kern beginnt wie folgt. Für uns heißt für ihn heute, heute heißt 1919. Für uns hat das Recht, damit es gelte, nur eine einzige Eigenschaft nötig, die unmittelbare oder mittelbare Einsetzung durch den Staat. Damit ist gemeint, dass heutzutage etwas dadurch Recht wird, Recht kommt, entsteht dadurch, dass es vom Staat beschlossen wird, vom Parlament kann man ungefähr sagen. Sie müssen ein bisschen nachsichtig sein in diesem Vortrag, wenn ich die schweizerischen Besonderheiten nicht alle berücksichtige. Es lässt sich aber ungefähr übertragen und ich werde versuchen, nichts zu sagen, was falsch ist, wenn man es auf die Schweiz anwendet. Also das gilt auch hier. Für uns hat das Recht, damit es gelte, nur eine einzige Eigenschaft nötig, die unmittelbare oder mittelbare Einsetzung durch den Staat. Recht wird durch den Staat gemacht heute, durch den sogenannten Gesetzgeber. Der Gesetzgeber ist nach der heute so gängigen Lehre davon, wie es ist und wie es sein soll, getrennt von der Exekutive und von der Judikative. Also soll da die Exekutive geben, die führt die Sachen aus, die beschließt Dinge, die dann geschehen sollen im Lande. Und die Legislative, die gibt Gesetze, das ist das Parlament in so unseren Ländern heutzutage. Und die Judikative, die soll dann das Recht sprechen, soll also auf einzelne Fälle das anwenden. Und da sagt er, für uns heute wird Recht vom Staat gemacht. Und jetzt kommt's. Dem mittelalterlichen Recht dagegen sind zwei andere Eigenschaften anstatt dieser einen wesentlich. Es ist altes Recht und es ist gutes Recht. Kurz gesagt, was ist damit gemeint? Es ist alt und gut. Mit alt ist gemeint, dass es nicht gerade erfunden wurde, dass es also schon eine lange Tradition hat. Wenn nach der mittelalterlichen Vorstellung jemand, ein König oder auch ein Parlament, etwas beschließt, was wesentlich von dem abweicht, was bisher die Rechtsprechung verfolgte, dann ist das nach mittelalterlicher Vorstellung ein Anzeichen dafür, dass das kein Recht ist. Es muss alt sein und es muss gut sein. Also es ist auch eine Wertung darin, es muss einfach stimmen. Das heißt, man geht mit einer fragenden Haltung daran und fragt, stimmt das so? Aber es muss eben auch alt sein und das ist wichtig, weil es der neuzeitlichen Vorstellung der Legislative ganz widerspricht und die Berufung auf das Alte soll natürlich einen gewissen Schutz darstellen, weil es die Menschen davor schützt, dass ein König auftritt, der etwas jetzt beschließt. einfach das beschließt, was er will. Also, dass das Recht alt ist, schränkt den König zum Beispiel darin ein, was er tut, weil er muss sich an das alte Recht halten, das kann er nicht ändern, das steht felsenfest. Also, zwei Eigenschaften sind notwendig, damit etwas Recht ist. Es ist altes Recht und es ist gutes Recht. Dagegen kann es das Merkmal der Einsetzung durch den Staat entbehren. Recht ist nicht abhängig vom Staat nach der mittelalterlichen Auffassung. Ohne jene zwei Eigenschaften des Altens und des Gutseins, des Alters und des Gutseins, ist Recht kein Recht, selbst wenn es vom Machthaber in aller Form eingesetzt sein sollte. In aller Form heißt Gesetzgebungsinitiative durch das Parlament, durch die zwei Kammern und so weiter, in aller Form. Diese Form ist bei uns das, was entscheidend ist dafür, dass etwas Recht ist, als Recht gilt. Alle sagen dann, es ist geltendes Recht, die Richter sagen das und so weiter. Da sagt er, im Mittelalter muss das nicht so sein, sondern es ist dann kein Recht, wenn ihm das Alter oder das Gutsein fehlen. Fortsetzung des Zitats. Nicht der Staat, sondern Gott ist der Anfang alles Rechts. Das Recht ist ein Stück der Weltordnung. Es ist unerschütterlich. Vielleicht vergleichbar Einschub von mir etwas mit der Mathematik oder auch überhaupt mit der Moral. Da sagt man ja auch, also nimmt man an, dass das nicht geändert werden kann. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Sagt man nicht, das könnten wir ja morgen ändern. Nein, da geht der normale Mensch davon aus. Das ist unerschütterlich und ein bisschen ähnlich eben wie die Mathematik. Und auch die Mathematik, ohne die Parallele jetzt ganz bis zum Ende zu ziehen, auch das ist ja etwas, was man so im Denken findet. Und so ist es eigentlich mit Moral und Recht auch. Das findet man im Großen und Ganzen dadurch, dass man so darüber nachdenkt, was eigentlich richtig wäre. Das Recht ist ein Stück der Weltordnung. Es ist unerschütterlich. Es kann gebeugt, gefälscht werden. Aber dann stellt es sich selbst wieder her und zerschmettert zuletzt doch den Missetäter, der es antastete. Das ist ein Recht, welches dem König eher im Wege steht. Der König kann dieses Gesetz nicht, dieses Recht nicht verwenden, um seine Interessen durchzusetzen, sondern es ist etwas, was ihn auch regelt. Das Gesetz ist eben alt und es ist objektiv, der König kann es nicht ändern. Daher kann der König es zwar beugen oder auch jeder Mensch kann es beugen, aber dann stellt er sich eben in Konflikt zur Wirklichkeit und im Konflikt mit Gott und letztlich zu diese Zusammenfassung der mittelalterlichen Auffassung, zieht der Mensch, der das Recht beugende Mensch, immer den Kürzeren. Es zerschmettert zuletzt doch den Missetäter, der es antastete. Hat irgendwer, ein Volksgenesse oder gar die Obrigkeit, ein Recht geschaffen, ein sogenanntes Recht geschaffen, also ein Gesetz, welches er als Recht behauptet, welches einem guten alten Herkommen widerspricht, und dieses Herkommen wird zweifelsfrei, etwa durch Aussage bejahter Zeugen oder durch Vorbringen einer Königsurkunde erwiesen, so war jenes neu geschaffene Recht kein Recht, sondern Unrecht, nicht Usus, sondern Abusus. Und es ist Pflicht jedes Rechtsgenossen der Obrigkeit, wie des gemeinen Mannes, das verdunkelte, gute alte Recht wiederherzustellen. Der gemeine Mann, ebenso wie die Obrigkeit, ist dem Recht verpflichtet und berufen, an seiner Wiederaufrichtung teilzunehmen. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, dass das eine ganz andere Rechtsordnung ist als die, die wir jetzt haben. Und es ist eine Rechtsordnung, die eine Wirklichkeit darstellt, die dem Menschen nicht verfügbar ist. Und deshalb dem Menschen auch einen Schutz bieten kann und dem König auch ein Limit, eine Grenze bietet, die er nicht überschreiten kann. Und wenn er sie überschreitet, spielt er mit dem Feuer und mit Gott und mit dem Gericht und mit den anderen Menschen auch, die nämlich dazu aufgerufen sind, ihm dann Widerstand zu leisten. Derselbige Fritz Kern hat nämlich auch ein Buch geschrieben, also sein größeres Werk handelt vom Widerstandsrecht der Menschen. Und wenn Sie, jetzt bin ich leider nicht informiert, ob das in der Schweizer Verfassung auch drin steht, im deutschen Grundgesetz ist ein Widerstandsrecht genannt explizit, weil das deutsche Grundgesetz, wie ich es erwähnen werde, noch relativ viele Bezüge auf dieses gute alte Recht nimmt. Ich werde dann weiter erläutern, was es damit auf sich hat. Jetzt nochmal denken wir darüber nach, was Recht eigentlich ist. Also heute ist das Recht eben in der Hand der Parlamente und der Juristen, aber damals war es eben etwas, was eine unerreichbare Wirklichkeit darstellt. Ich würde sagen, Recht ist ein Bereich der Moral. Also die Frage ist, was hat Recht mit Moral zu tun? Und heute geben viele die Antwort, gar nichts, das sind zwei Bereiche. Und das scheint mir falsch zu sein und natürlich ist es gemäß der mittelalterlichen Auffassung auch falsch. Recht ist ein Bereich der Moral, unrechte Handlungen sind unmoralisch. Also es gibt zwar Bereiche der Moral, wo wir sagen würden, das ist kein Fall von Rechtsprechung. Also es gibt Handlungen, die sind schlecht, aber da würden wir sagen, das hat nichts mit einem Gericht zu tun. Manchmal gibt es da Meinungsverschiedenheiten, ob das Gericht einschreiten soll oder nicht. Aber Recht und Moral haben doch etwas gemeinsam. Also die Dinge, die eigentlich das Recht behandelt, die haben auch etwas mit Moral zu tun, nämlich, wie es das Wort auch schon sagt, Recht handelt von Gerechtigkeit und das Recht bestraft eben die Handlungen, die auch böse sind, also die auch unmoralisch sind. Vielleicht ist Ihnen das selbstverständlich so, das ist, denke ich, auch die normale Auffassung, aber es gibt darüber eben sehr wohl einen Streit. In der Moral und im Recht, so meine ich, gibt es Wahrheit. Also es gibt die Vorstellung, die dem entgegengesetzte Vorstellung, dass es einerseits die Tatsachen gibt, so was wiegt ein Stein und wie ist das Leben entstanden und die physikalischen Gesetze, da sagt man, das ist der Bereich der Tatsachen und dann sagen manche, dann gibt es den Bereich der Werte. Werte haben irgendwas zu tun mit menschlichem Denken und menschlichen Gefühlen, da gibt es keine Wahrheit, sondern das ist nur so, wie die Menschen eben gerade so denken. Das halte ich für falsch und es widerspricht auch ganz unseren Intuitionen. Wenn wir grobe Rechtsverletzungen, schlimmes Unrecht sehen, etwa wenn einem Kind etwas Böses angetan wird oder wenn jemand grob bestohlen wird, gerade wenn ein schwacher Mensch benachteiligt wird, wenn eine Witwe schlecht behandelt wird, wie es im Alten Testament oft erwähnt wird, dann ist das ungerecht. Und der Mensch, der seinen moralischen Sinn halbwegs gepflegt hat und nicht völlig sich verschlossen hat der moralischen Wahrheit, der empfindet das und bei starker Unrechtsverletzung empfindet er es eben sehr stark. Also wenn einem Mensch grobes Unrecht getan wird, dann regt sich das Gewissen und dann spürt man, das war Unrecht, was dieser Person geschehen ist. Und dass diese Aussage dann, die Handlung war Unrecht, die ist eben auch wahrheitsfähig. Also die ist wahr, wenn es ein grobes Unrecht ist. Es gibt also im Bereich der Moral und im Recht Wahrheiten, zum Beispiel in Sätzen wie Marxer hat das Recht, die 1000 Franken von Wohlwend zurückzubekommen. Also Marxer ist ein Mensch, der hat ihm 1000 Franken genommen oder Wohlwend hat Marxer 1000 Franken Marxer hat Wohlwend 1000 Franken geliehen und deshalb hat er das Recht, dies zurückzubekommen. Wobei der Satz ist unklar, es kann auch sein, dass er es gestohlen hat. In beiden Fällen hätte er das Recht, es zurückzubekommen und die Aussage ist deshalb wahr. Es war Unrecht, dass der Staat dem Herrn Marxer vorschrieb, so und so zu tun, was auch immer sie sich da hinsetzen, reinschreiben wollen. Das ist für Sie wahrscheinlich selbstverständlich, aber man muss dazu wissen, dass in der Philosophie in einer gewissen Richtung, vor allem natürlich in der eher neueren Philosophie, man das bestritten hat, dass man also bestritten hat, dass der Bereich der Moral auch zur Wirklichkeit gehört. Aber ich stelle das nun mal so dahin, ich kann in der Diskussion auch gerne auf die Einwände und auf die Antworten näher eingehen. Noch etwas, ein Hinweis darauf, dass natürlich auch die Bibel das voraussetzt, dass es Wahrheiten im Bereich des Rechtes gibt. Zum Beispiel findet man im Propheten Jesaja öfters diese Aussagen explizit. Also im ersten Kapitel gibt es einen Vers, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht. Also Witwen, Waisen, Unterdrückte sind im Alten Testament bei den Propheten besonders schon ganz klar identifiziert, als welche, denen oft Unrecht getan wird. In Jesaja 10 gibt es eine interessante Stelle, da heißt es, wie den Schriftgelehrten, die ungerechte Gesetze machen und die unrechtes Urteil schreiben, auf dass sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht der Elenden unter meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute sein müssen. Was wollt ihr, also diese Schriftgelehrten, was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und des Unglücks, das von fern kommt? Also hier ganz klar schon natürlich die, ich würde sagen, unter allen Menschen vorkommende Einsicht. Es gibt böse Handlungen und die Schwachen werden oft unterdrückt. Robert Spemann hat mal gesagt, Gerechtigkeit ist eine Tugend des Stärkeren. Also es hat eben oft damit zu tun, nicht immer, aber oft damit zu tun, dass der eine stärker ist und den Schwächeren, also die Schwache des Schwachen ausnutzt und sich Vorteile nimmt. Und das ist dann eben Unrecht. Und interessant an dieser Stelle aus Jesaja 10 ist, dass hier schon erwähnt wird, dass jemand ungerechte Gesetze machen kann. Müsste man erforschen, was für Gesetze das sind. Aber das gab es damals auch schon. Also jemand macht Vorschriften, die nennt er Gesetze, sind aber in Wirklichkeit ungerecht. Das ist das, was wir bei Fritz Kern auch schon gesehen haben. Ungerechte Gesetze und denen droht eben hier der Prophet. Eine Erwähnung wollte ich doch noch, falls sich jemand fragt, wie kann man das denn rechtfertigen, diese moralischen Überzeugungen? Kann man die Annahme rechtfertigen, dass es im Bereich der Moral eine Wahrheit gibt? Und ich möchte kurz darauf hinweisen, wie man das heute in der Philosophie, ich würde sagen, ganz richtig untersucht, diese Rechtfertigung. Man ist nämlich draufgekommen, dass man moralische Überzeugungen aus einer Art von gewissen Eindrücken bezieht. Also wenn Sie einen schlimmen Fall von Unrecht sehen, etwa einem Kind wird etwas zu Leid getan, dann haben Sie, was haben Sie? Sie haben eine Empfindung oder einen Eindruck, dass das böse ist, angesichts dieses Sachverhalts. Und in der Philosophie ist man jetzt draufgekommen, dass diese Eindrücke, die manchmal von der Kritikerseite natürlich als bloße Gefühle dargestellt werden, eigentlich dem ähneln, was man in der Sinneswahrnehmung und damit in den Naturwissenschaften auch hat. Also wie ist es denn, wenn wir mit den Augen sehen, dass vor dem Fenster ein grüner Baum steht? Nun, was rechtfertigt uns dann in dem Glauben, dass dort ein grüner Baum stünde? Und was uns rechtfertigt, ist eben der Eindruck des grünen Baumes, in dem Fall ein visueller Sinneseindruck. Aber dieser visuelle Sinneseindruck, das ist eben auch ein Geisteszustand, wo sich uns die Wirklichkeit aufdrängt in einer bestimmten Weise. Also ich sehe dort den Baum und was ich da sehe, diese Empfindung, die bewegt mich dazu, zu glauben, dass dort ein grüner Baum steht. Es ist, als ob die Wirklichkeit mich ein bisschen hinbuxiert zu dieser Überzeugung. Und da sind Philosophen draufgekommen, dass das eigentlich bei der Empfindung von Recht und Moral genauso ist. Also wenn wir eine böse Handlung sehen, dann empfinden wir das auch, dass das eben eine böse Handlung ist. Und es ist auch ein Eindruck, der da entsteht. Das heißt, die Wirklichkeit drängt uns dies auf. Und das ist eigentlich das Grundprinzip, die Grundmethode aller menschlicher Erkenntnis, sodass man in dieser Hinsicht eine Ähnlichkeit sehen kann zwischen der Sinneserkenntnis und der moralischen Erkenntnis. Das heißt, dass die moralischen Einsichten jetzt nicht irgendwo aus dem Bauch herauskommen, sondern sie kommen eben auch aus einer Art Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sie kommen auch, nebenbei bemerkt, sie kommen nicht aus der Bibel. Also die Bibel hilft uns natürlich, manche moralischen Tatsachen zu erkennen. Aber es ist nicht so, dass wir moralische Erkenntnis nur durch die Bibel hätten. Das wäre gar nicht so. Da müsste die Bibel viel detaillierter sein. Sondern Gut und Böse erkennen wir auch durch unsere Empfindung, durch unseren moralischen Sinn, durch unser Gewissen. Und die Bibel hilft uns nur manchmal, das zu schärfen oder gewisse Dinge klarer zu sehen, die wir vielleicht nicht so klar gesehen haben. Wenn ich jetzt angedeutet habe, dass Recht und Moral auch objektiv sind, also objektiv heißt, dass es nicht etwas ist, was nur im Geiste der Menschen sich abspielt und es ist auch etwas, was nicht davon abhängt, was Menschen glauben oder sagen oder meinen. Also Recht ist im Wesentlichen objektiv. Eine kleine Einschränkung muss ich natürlich machen. Es heißt nicht, dass jedes Gerichtsurteil sozusagen objektiv in irgendeiner Wirklichkeit vorhanden ist, wie es richtig wäre, sondern es gibt natürlich schon im Bereich des Rechtes und der Rechtsprechung einen Spielraum, innerhalb dessen ein Richter richtig urteilen kann oder innerhalb dessen die Menschen sich auf ein Vorgehen einigen können. Zum Beispiel, wie groß das Strafmaß für einen Mord sein soll. Da wird man keine eindeutige Wahrheit finden, da wird es verschiedene Meinungen und verschiedene Traditionen geben. Oder wie lang, sagen wir mal, Sie treten ein Erbe an oder Sie werden von einem Testament zum Erben ernannt, dann haben Sie so und so lange Zeit, die Erbschaft auszuschlagen. Wie lang ist das? Das könnten 4 Wochen sein, könnten 6 Wochen sein, könnte auch ein halbes Jahr sein. Wie das die Rechtsprechung macht, das kann sie machen, wie sie will. Will sagen, die Menschen haben schon einen Spielraum, innerhalb dessen es richtig ist. Also das objektive Recht, diese Wirklichkeit, die hier Fritz Kern beschrieben hat, diese Wirklichkeit, die setzt nur gewisse Grenzen, die setzt nicht alle Details fest. Das heißt, Rechtsprechung ist immer auch von Tradition abhängig und gewisse Dinge, also Recht in einem gewissen Umfang, in einer gewissen Hinsicht ist sehr wohl, trotz des Vorhergesagten, von der Tradition abhängig. Also ich wollte nicht gesagt haben, dass das alles rein objektiv ist. Tradition spielt eine Rolle und der Mensch hat auch einen Spielraum, beziehungsweise Richter haben einen Spielraum, wie sie Details regeln. Oder auch zum Beispiel, unter welchen Umständen gehört Ihnen ein Grundstück? In manchen Ländern gibt es dafür Grundbücher, in anderen Ländern sind dafür andere Dinge notwendig. Das sind Dinge, die können die Menschen regeln, wie sie wollen. Allerdings ist dann die Vergangenheit, schafft dann auch Recht, also wie es dann in der Vergangenheit war, das bestimmt dann auch das Recht. Das heißt, Sie können nicht sagen, ja gut, bisher war das so, aber ich mache das jetzt ganz anders, weil das ist objektiv auch richtig und deshalb gehört mir das Grundstück jetzt. Das geht nicht, sondern diese vergangene Rechtsprechung hat eben sehr wohl dann auch einen Einfluss auf das, was richtig ist, also auf das wahre Recht. Jetzt habe ich schon angedeutet, dass das Recht von der Rechtsprechung von Richtern gefunden wird. Das heißt, Rechtsprechung funktioniert eigentlich so, wie Sie es auch bei Ihren Kindern vielleicht machen oder bei anderen Leuten, denen Sie versuchen zu helfen in einem Konfliktfall. Sie schauen sich an, Ihre 2 Kinder, die streiten um den Teddybär und der Sohn sagt, ich habe gerade damit gespielt, dann kam sie und hat mir weggenommen und die Tochter sagt, aber ich habe ihn von Tante Erna geschenkt bekommen und deshalb ist es meiner und deshalb kann ich bestimmen, wer wann damit spielt. Dann werden Sie sagen, also lieber Sohn, der gehört tatsächlich ihr. Der Tochter werden Sie sagen, gut, aber erstens kannst du es vielleicht höflicher machen und zweitens kannst du ihn auch mal spielen lassen, kannst du ihn auch noch 5 Minuten lassen oder so. Aber da setzen Sie den gesunden Menschenverstand ein, das heißt ihren von Gott gegebenen Verstand. Und so wie Salomo auch seinerzeit, finden Sie da schon die richtige Lösung. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben alle Informationen, manchmal weiß man es nicht, oft weiß man nicht, wer angefangen hat und so. Aber das Recht bezieht sich ja immer auf die allgemeinen Prinzipien und die faktischen Informationen, die müssen Sie da zusätzlich bekommen, was ein wesentlicher Teil in der Rechtsprechung ist. So, und das Recht, also das von Gerichten gesprochene Recht, hat eigentlich, würde ich sagen, im Wesentlichen ähnlich begonnen. Man hat einfach begonnen, Recht zu sprechen und dann bilden sich eben Traditionen, das heißt, man lernt durch die vergangenen Urteile, wie man schwierige Fälle richtig löst und gut löst. Und so wird das Recht immer komplizierter und immer leistungsfähiger. Und dieser Prozess ist nach meinem Dafürhalten in Europa mit sehr großem Erfolg weitergegangen und hat ein sehr leistungsfähiges und gutes Recht entwickelt. In Europa haben sich allerdings da 2 verschiedene Strömungen entwickelt. In Kontinentaleuropa nennt man das gemeine Recht und in England nennt man das Common Law. Und das Common Law, wie Sie sicher wissen, ist ein sogenanntes Case Law, also es bezieht sich auf vorangegangene Fälle. Das heißt, ein Richter wird zur Rechtfertigung seines Urteils immer frühere Fälle zitieren, während im gemeinen Recht man eher von allgemeinen Prinzipien ausgeht, die man dann anwendet. Ich würde aber sagen, beide Rechtssysteme sind im Rahmen, also passen zu der skizzierten mittelalterlichen Auffassung und haben das richtige Recht im Großen und Ganzen entwickelt. Und das ist eigentlich die Grundlage des Rechtes, das wir in Europa hatten und dessen, von dem wir auch noch, also das Gute, was wir im Rechtssystem noch haben, stammt aus der alten europäischen Tradition hier in Kontinentaleuropa, aus dem gemeinen Recht. In Deutschland, das bürgerliche Gesetzbuch zum Beispiel, ist im Wesentlichen auch aus dem gemeinen Recht entwickelt worden. Das heißt, man hat das, was man dort erkannt hat und festgelegt hat, hat man dann verschriftlicht. Nun mache ich einen Sprung und schildere die heute dominierende Auffassung des Rechtes. Also die Auffassung, die vielleicht in der Rechtsphilosophie, in der Jurisprudenz herrscht und die in der Praxis, würde ich sagen, auch so vorzufinden ist. Und diese Auffassung heißt Rechtspositivismus. Und es ist in gewisser Weise das Gegenteil von der mittelalterlichen Auffassung und, wie ich meine, von der richtigen Auffassung. Und nach dieser Auffassung bringen die vom Parlament, vom sogenannten Gesetzgeber verabschiedeten Gesetze Recht hervor. Recht wird also gemacht vom Menschen, in diesem Falle genauer gesagt von den Parlamenten. Und was Recht ist, hängt von nichts anderem ab. Was Recht ist, hängt von nichts anderem ab. Erinnern Sie sich vorher, bei der mittelalterlichen Auffassung ist es so, wenn ein König ein Gesetz macht, welches dem Recht widerspricht, ist das Gesetz kein Recht. Es ist einfach nur ein wertloses Blatt Papier, beziehungsweise ein schädliches Blatt Papier, und der Urheber muss sich zur Verantwortung ziehen und alle sind aufgerufen, dieses Gesetz und am besten den dazugehörigen König möglichst bald zu entsorgen. Also eine ganz andere Auffassung, weil man hier eben meint, wenn das Gesetz, also heute im jetzigen System, da meint man, wenn das Gesetz denn mal richtig verabschiedet wurde, seiner Form nach, dann ist das das Recht. Und nach mittelalterlicher Auffassung ist das ganz falsch. Das ist hier eine wichtige Frage, die sich auch für uns stellt, ob wir sagen sollen, wenn wir jetzt so ein Gesetz haben, denken Sie vielleicht an das Gesetz in Ihrem Umfeld, das Sie für am absurdesten oder am ungerechtesten halten, ist unsere richtige Haltung dazu zu sagen, ja, jetzt ist es aber halt mal Gesetz, jetzt müssen wir uns daran halten. Oder so, das wäre die eine Auffassung. Sie sehen schon, die sozusagen, ja, jetzt sind die Form erfüllt, wurde ja richtig vom Parlament verabschiedet und so, dann müssen wir ja auch und wir können doch nicht und so weiter. Das ist die eine Haltung. Die andere Haltung, die ich für die richtige halte und die der mittelalterlichen Sicht entspricht, ist zu sagen, nein, dieses Blatt Papier sollte so nicht existieren und es ist kein Recht. Es ist kein Recht. Es kann ein Gesetz draufstehen, kann Recht draufstehen, ist kein Recht. Also damit meine ich natürlich nicht, dass die Juristen, die nennen es trotzdem Recht. Das ist damit, aber es gibt eben den richtigen Begriff des Rechtes, nachdem dieses ungerechte Gesetz kein Recht ist. Es ist eben ein ungerechtes Gesetz und daher bringt es kein Recht hervor. Die Vorstellung ist ja, dass das Gesetz Recht hervorbringt. Das heißt, dass nach dem Hervorbringen des Gesetzes ein Recht besteht, was vorher nicht bestand, oder eine rechtliche Pflicht besteht, die vorher nicht bestand. Und führen Sie sich das vor Augen, das eine Mal, also in der heutigen Auffassung, die Vorstellung, dass Recht gemacht wird und von heute auf morgen geändert werden kann. Nach Vernehmlassung und diesen paar formalen Hürden. Und nach der anderen Auffassung sagen, du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln und du kannst also da Parlamente einberufen und sonst was. Wenn du so ein Gesetz machst, dann wird das nie Recht sein. Und wenn es dir hier auf Erden keiner anerkennt, dann wird es dir im letzten Gericht um die Ohren gehauen werden. Also das ist so, und jetzt nach diesem Rechtspositivismus, da hat man uns praktisch diese andere Vorstellung, die traditionelle europäische Vorstellung, schon begrifflich genommen. Man hat also diesen Rechtsbegriff als von des Rechtes als etwas, was der Mensch nicht verändern kann. Den hat man uns vollständig genommen und hat gesagt, nein, da gibt es die Gesetze und das ist das Recht und sonst gibt es kein Recht. Man hat also dadurch, dass man das nicht nur Gesetz nennt, sondern auch Recht nennt, einfach gesagt, das, was diese Christen da früher, und es waren ja auch bevor das Christentum da war, war die Rechtsauffassung auch so, was die da ersponnen haben von Naturrecht und sonst was, ist alles nur Firlefanz, das gibt es gar nicht. In Wirklichkeit gibt es nur die Gesetze und die sind jetzt das Recht. Und alles andere ist Träumerei und Sie hören das auch unter, ja, wenn der Begriff des Naturrechts kommt, hören Sie oft solche abfälligen Bemerkungen, das ist ja dann führt zu Theokratie oder wie kann man das denn erkennen und da hat ja jedes Volk seine eigenen Vorstellungen, all das kommt, weil eben diese mittelalterliche und die richtige Vorstellung von der heutigen Vorstellung so stark abweicht. Der heutige Staat möchte das Recht unter Kontrolle haben. Der heutige Staat möchte nicht, dass es so ein Recht gibt, wo die Leute darauf Bezug nehmen können und wo die Leute nachdenken, was ist eigentlich das richtige Recht und dann eventuell zum Schluss kommen, diesen komischen Gesetzen sollte ich gar nicht gehorchen. Vielleicht gehorche ich ihnen, um die Strafe zu vermeiden, aber ich sollte nicht gehorchen. Also der seinen Blick auf das richtige Recht richtet, der hat die innere Kraft und Freiheit zu sagen, diesem Recht habe ich keine Pflicht zu gehorchen und es wäre sogar besser, wenn ich denn den Mumm habe, die Konsequenzen auszuhalten, wäre es sogar besser, wenn ich Widerstand leiste, weil es eines jeden Menschen Pflicht ist und die Welt einfach besser macht, wenn man ungerechten Gesetzen nicht gehorcht. Hans Kelsen war der einflussreichste Autor, Denker, Verteidiger des Rechtspositivismus. Also 1881 bis 1973 hat er gelebt und er hat also genau diese Vorstellung vertreten, dass das Recht ist nur abhängig davon, was Menschen machen, also was diese Parlamente machen. Es gibt dann eine Form und nur davon ist Recht abhängig. Das exakte Gegenteil von der traditionellen Auffassung, wo es eben nicht davon abhängig ist, was Menschen und Parlamente und Könige sagen. So, und jetzt stellt sich da eine Frage, wenn man philosophisch ein bisschen versiert ist, weil ja dann dieser Rechtspositivist, der will ja, dass man diesen Gesetzen und dem sogenannten Recht gehorcht. Der will ja, dass wir nicht nur sagen, ja gut, das habt ihr im Parlament dort gemacht, das nennst du jetzt Recht, aber es gibt ja kein objektives Recht, also warum soll ich dem gehorchen? Ich meine, ihr macht da euer Papier, könnt ihr Recht nennen und so, aber ich meine, früher haben wir an Moral geglaubt, da haben wir auch geglaubt, dass man eine Pflicht hat, gewissen Gesetzen zu gehorchen, nämlich den richtigen Gesetzen zu gehorchen. Aber wenn wir das über Bord schmeißen, wenn wir also die moralischen Tatsachen über Bord schmeißen, dann gibt es auch keine moralische Pflicht mehr, den Gesetzen zu gehorchen. Ja, aber das will der Staat natürlich nicht. Also der gerne eine Herrschaft errichten würde, der gerne herrschen möchte, der will natürlich dieses alte Recht loswerden, weil es ihm im Wege steht. Aber er will dann natürlich trotzdem, dass die Leute seinen Gesetzen gehorchen, so wie sie seinerzeit den richtigen Gesetzen gehorcht haben. Er will also diese Gehorsamspflicht, die will er rüberretten in sein neues System, in den Rechtspositivismus und will am besten die gleiche moralische Kraft da hinüberziehen. Und das macht er dann, indem er sagt, ja, wenn ich das befehle, dann ist das Gesetz und da gilt die volle Gehorsamspflicht. Tja, das ist natürlich anfechtbar, weil das Natürlichere und das Richtige würde ich sagen, ja, also wieso sollen wir dem jetzt gehorchen? Du hast mir doch vorher gerade gesagt, dass alle Pflichten nur durch Befehle, also durch diese Gesetze hervorkommen, aber wenn du jetzt ein Gesetz machst und ich soll den Befehl, wie betrifft mich das eigentlich? Wieso soll ich dem jetzt gehorchen? Bloß weil du da so eine Vorschrift machst. Dazu bräuchtest du schon eine objektive Pflicht, eine herkömmliche Pflicht, so eine objektive moralische Wahrheit, dass man dem Gesetz gehorchen soll. Sondern da sagt der Kelsen, ja, das ist jetzt eine Grundnorm, die müssen wir schon annehmen. Also gehorchen muss man schon. Ich will sonst das ganze alte Recht, das streichen wir. Aber den Gehorsam, den behalten wir im Rechtspositivismus. Sodass Sie im Rechtspositivismus nach Kelsen, da haben Sie also keinerlei objektiven moralischen Tatsachen, keine 10 Gebote mehr oder sowas, sondern es gilt nur das, was das Parlament eben gerade beschließt. Aber aus der alten Ordnung, die Gehorsamspflicht, die haben sie noch mit rübergenommen, weil die Menschen dann natürlich viel besser zu kontrollieren sind und das für einen Staat natürlich sehr angenehm ist, wenn die Menschen ihre alte Moral, die da mal gut war, weil wenn der Mensch der echten Moral gehorcht, dann ist das ja was Gutes. Also jemand, der seine Pflicht tut, nachdem er sie erkannt hat, auch wenn es unangenehm ist oder ihm zum Nachteil gereicht, also zum finanziellen Nachteil zum Beispiel, wenn Sie diese Stärke jetzt umlenken können auf Gesetzesgehorsam bezüglich der Gesetze, die der Staat macht, dann haben Sie den perfekten totalitären Staat, also den Traum eines jeden Diktators. Diktator, im Wort Diktator steht ja schon Diktum drin, das ist also der, der vorschreibt und alle müssen spuren. Also deshalb ist das Wort Diktator jetzt hier recht angemessen. Das ist das bei Kelsen die Grundnorm. Ist natürlich anfechtbar. In Wirklichkeit ist es so, wenn Sie die objektive Moral bestreiten und annehmen, dass es kein Recht im alten Sinne gibt, sondern nur noch diese Gesetze und Sie nennen das Recht, dann gibt es natürlich diese Gehorsamspflicht eigentlich nicht mehr. Also jetzt für die echte Erkenntnis ist es so, da wo man Rechtspositivismus hat, da hat man auch keine Pflicht mehr zu gehorchen. Oder nebenbei gesagt, es gilt natürlich für jeden Menschen die alte Wahrheit, nämlich man muss immer prüfen, was man tun soll und was man nicht tun soll. Und bei jedem Gesetz muss man eben überlegen, ist das Gesetz jetzt richtig oder ist es nicht richtig? Beschreibt es also eine moralische Wahrheit, dann soll ich ihm natürlich gehorchen. Wenn es das nicht tut, dann ist es ein rechtswidriger Übergriff in das Leben der Menschen, dann wäre es besser, nicht zu gehorchen. Also Gehorsam ist, wie auch Christen immer anerkannt haben, Gehorsam ist immer also eingeschränkt. Man muss, bevor man einem Befehl gehorcht, immer etwas hinterfragen. Es gibt natürlich Situationen, wo Gehorsam richtig ist, insbesondere Eltern, Kinder, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so, aber immer im Rahmen im richtig definierten Rahmen. Eltern haben gegenüber Kindern nur einen gewissen Bereich, den sie bestimmen dürfen und sollen. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben das sowieso im Arbeitsvertrag geregelt. Also ein Geselle bei einem Schreiner, wenn der Meister ihm sagt, hol das Brett von da drüben und schneid es in zwei, dann hat der Geselle die Pflicht, das zu tun. Aber wenn der Meister sagt, putz mir da zu Hause die Wohnung, dann hat er die Pflicht natürlich nicht, weil das nicht zum Arbeitsverhältnis gehört. Also, ja, im Militär ist es ungefähr ähnlich, würde ich sagen. Aber eine komplizierte Frage, können wir nachher noch darauf eingehen. Aber im Militär würde ich auch sagen, es gibt da eine Gehorsamspflicht, ähnlich wie im Angestelltenverhältnis auch. Und dann, ob es da Grenzen gibt, könnten wir in der Diskussion untersuchen. Das ist natürlich auch schwierige Fragen. Aber grundsätzlich würde man eigentlich überall in Europa anerkennen oder hat man traditionell anerkannt, dass Gehorsamspflichten immer auch einen gewissen Rahmen haben. Also einen uneingeschränkten Gehorsam, das füge ich jetzt noch ein, das ist vielleicht doch ganz drastisch, das nennt man ja Kadavergehorsam. Und das haben sie eigentlich im christlichen Umfeld, das müsste ich alles untersuchen, ich weiß nicht, Jesuiten und sonst was, jetzt mag ich nicht ganz strikt behaupten, also Ausnahmefälle mag es geben, aber im Großen und Ganzen hat man im Christentum immer anerkannt, dass in einem Gehorsamsverhältnis, es gibt Gehorsamsverhältnisse, aber der Befehlende, der ist immer an einen gewissen Rahmen, an Grenzen gebunden. Und wenn der überschritten wird, dann hören auch irgendwann die Gehorsamspflichten auf. Sie können sehen, historisch, wo es das nicht mehr gab, das habe ich neulich mal herausgefunden anhand von Originaldokumenten, das ist beim Nationalsozialismus, wie es nicht überraschend ist. Ich habe Dokumente gefunden oder sogar Tonaufnahmen von einer Rede Hitlers zur SS und da hören Sie richtig eine Predigt von Kadavergehorsam. Da wurde uneingeschränkter, blinder Gehorsam gepredigt. Da sehen Sie schon, wo das lang geht. Aber das nur als Beispiel. Also das ist das, worum es hier geht, Kadavergehorsam oder nicht. Und im Großen und Ganzen hat man im Christentum Gehorsam immer eingeschränkt, Gehorsamspflichten eingeschränkt. Also Rechtspositivismus ist genau diese Lehre, die der Traum eines jeden Diktators ist und die das Recht dem Staat in die Hand gegeben hat und dazu aber die volle Gehorsamspflicht gesetzt hat. Und der Rechtspositivismus ist eben inkohärent, weil er eine Pflicht annimmt, den Gesetzen zu gehorchen. Und diese Pflicht ist aber im begrifflichen System des Rechtspositivismus eigentlich nicht mehr vorhanden, weil er ja annimmt, dass alle Pflichten nur aus den Befehlen kommen. Und die Frage, ob man den Befehlen oder warum man den Befehlen gehorchen soll, die kann der Rechtspositivismus selbst nicht beantworten. Und die wahre Antwort ist natürlich, man soll einfach nicht immer allen Gesetzen gehorchen. Man hat die Pflicht nicht und besser ist es manchmal nicht zu gehorchen. Ich würde einfach festhalten, dass der Rechtspositivismus falsch ist, da es tatsächlich Wahrheit im Recht gibt. Also Sie haben meine Bewertung schon gemerkt. Ich meine, dass das ein furchtbares System ist und dass es auch falsch ist. Das heißt, ich meine, dass es im Bereich der Moral und im Recht Wahrheit gibt. Da muss ich noch auf einen Punkt hinweisen, damit man das richtig versteht. Sie haben es vorhin an meinen Beispielen gesehen. Also Marxer hat dem Wohlwend 1.000 Franken geliehen und deshalb muss Wohlwend das Geld zurückbezahlen. Die Beispiele, die ich genannt habe, waren nicht allgemeine Beschreibungen, wie man muss immer, also man zum Beispiel, man darf nie töten oder so etwas. So allgemeine Sätze sind immer sehr schwer zu formulieren. Man nennt das allgemeine moralische Aussagen in der Philosophie versus partikuläre moralische Aussagen, singuläre moralische Aussagen. Dass es Wahrheiten gibt, moralische Wahrheiten gibt, das ist eindeutig im Bereich der singulären moralischen Wahrheiten. Also eine bestimmte Handlung, dass Müller den Meier getötet hat, war eine verwerfliche Handlung. Solche Sätze sind wahr. Das mit dem Allgemeinen, mit dem Verallgemeinern ist schwierig, wenn Sie zum Beispiel dann so einen Satz formulieren, man soll niemanden töten, man darf nie töten. Stimmt das irgendwie? Und hat natürlich auch seinen guten Sinn in den 10 Geboten. Nur wenn Sie es als strikte moralische Wahrheit formulieren wollten, dann kommt immer ein Philosoph daher und gibt Ihnen ein Gegenbeispiel. Und beim Töten ist es ja ganz klar, da kennen alle schon die Gegenbeispiele. In der Selbstverteidigung ist es erlaubt zu töten. Wenn man andere verteidigt, vielleicht sogar mal eine Pflicht. Vielleicht auch als Strafe kann Töten auch erlaubt sein. Also das war im Christentum auch immer klar. Es gibt diese Ausnahmen, die Formulierung allgemeiner Tatsachen, allgemeiner moralischer Wahrheiten, die ist schwierig. Also nochmal daher mein Hinweis, wenn ich sage, im Bereich von Moral und Wahrheit gibt Recht und Moral, gibt es Wahrheit, bezieht sich das auf die partikulären Aussagen. Die allgemeinen, die muss man tatsächlich immer mit so einem gewissen, mit so einer Vorsicht formulieren. Und da kann es tatsächlich immer Ausnahmen geben, wenn man sie denn absurd genug formuliert. Trotzdem, der Rechtspositivismus ist falsch, weil er eben überhaupt keine Wahrheit im Recht anerkennt. Jetzt erlaube ich mir kurz etwas über die Bundesrepublik Deutschland zu sagen. Ich kann das Gleiche, ich kenne die Schweizer Verfassung nicht gut genug, um das jetzt zu übertragen. Es ist vielleicht, denke ich, trotzdem von Interesse. Also das deutsche Grundgesetz, die BRD hat ja keine Verfassung, sondern ein Grundgesetz, so nennt es sich. Dieses Grundgesetz bekennt sich zu dem, was man in der Philosophie Naturrecht nennt. Also so ein Recht, das eben unabhängig davon besteht, was Parlamente und Menschen beschließen. Zum Beispiel heißt es im Grundgesetz im Artikel 6, die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Das ist so eine der schönen Aussagen, die sich aus der langen europäischen Tradition speist. Also es ist das natürliche Recht, mit natürlich ist hier nicht irgendwie gemeint, dass es im Wald wächst, sondern es ist gemeint, dass es nicht von Menschen gemacht ist. War es eine wichtige Frage, sonst würde ich nachher... Erziehung und Pflege der Eltern, das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ja. Gut. Gut, das ist, können wir jetzt weiter diskutieren. Also. Ja, man kann alle Praktiken kritisieren, das ist nicht der Punkt. Hier ging es ja um die allgemeine philosophische Behauptung, dass es Wahrheit gibt im Bereich der Moral. Ich würde jetzt nicht... Nein, das ist eben gerade der Punkt. Sie haben eben die Möglichkeit, eine bestimmte Praxis so zu kritisieren, wie Sie es gerade getan haben. Das ist ja gerade der... Das können Sie ja nur tun vor dem Hintergrund, dass es eben moralische Wahrheiten gibt. Also wenn Sie so eine Praxis kritisieren, dann heißt das ja gerade, dass Sie zu Recht voraussetzen, dass das eben böse war. Das ist gerade das, was Sie behaupten. Ja gut, dann war es eben, vielleicht war es Unrecht, vielleicht war es kein Unrecht. Aber das ist ja, gut, können wir im Detail weiter diskutieren, aber es ist wichtig zu sehen, es geht nicht um Detailfragen dieser Art, ob das eine oder andere richtig war oder nicht. Es geht um die Frage, ob es überhaupt ein Recht gibt, ob es überhaupt eine Gerechtigkeit gibt, ob es überhaupt möglich ist, dass ein Gesetz ungerecht ist. Darum geht's. Und das ist dieses moderne System, der Rechtspositivismus, der nimmt Ihnen das Recht, ja, der nimmt Ihnen schon die Denkmöglichkeit weg, von einem Gesetz zu sagen, dass es ungerecht ist. Das ist der Gedanke dahinter. Nicht um das eine oder andere. Natürlich gibt es immer vieles unter Menschen, was verkehrt ist. Und jetzt, ohne das zu vertiefen, hier geht es natürlich auch, wenn etwas vom Staat, also wenn etwas nicht verboten ist, also wenn etwas nicht derart ist, dass die Rechtsprechung eine Strafe aussprechen sollte, heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Also nicht jede Erziehung, und bei der Erziehungsmethode wird es sicher so sein, dass es Erziehungsmethoden gibt, die schlecht sind, aber die dennoch nicht von einem Gericht bestraft werden sollten. Also diesen Bereich gibt es auch, und so auf den ersten Blick würden die genannten Fälle sicher da reingehören. So, also Grundgesetz der BRD bekennt sich zum Naturrecht, sagt also, sowas gibt's und bringt ein paar Beispiele dafür. Und im Grundgesetz ist es aber so, dass der Gesetzgeber existiert. Es wird also ein Gesetzgeber eingesetzt, da gibt es dann ein Parlament, das kann Gesetze machen. Und das Grundgesetz stellt dann dem eine Grenze gegenüber und sagt, ja, es gibt aber gewisse Grundrechte, die darf er nicht verletzen. Und die sollen dann vom Bundesverfassungsgericht durchgesetzt werden. Also es soll ein Gesetzgeber geben. Zuerst setzt das Grundgesetz diesen Gesetzgeber ein und sagt, Gesetze werden gemacht. Das ist also schon die Verabschiedung von der mittelalterlichen Ordnung. Weil aber das Grundgesetz noch weiß, dass es das natürliche Recht gibt, sagt er, ja, aber da gibt es jetzt Grenzen. Lieber Gesetzgeber, du darfst nicht alles machen. Da gibt es ein paar Grundrechte, so Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Erziehungsfreiheit, die darfst du nicht verletzen. Und wenn du das tun solltest, pfui pfui, dann kommt das Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise wenn es angerufen wird, und sollte das beenden. Da gibt es jetzt hier zwei Schwierigkeiten mit. Erstens einmal ist hier eine Frage, warum sollen eigentlich nur die Grundrechte jetzt eine Grenze des Gesetzgebers darstellen? Also die vom Grundgesetz genannten Rechte. Warum soll also der Gesetzgeber nur begrenzt werden durch diese sogenannten Grundrechte und sonst aber tun und schalten können, wie er es meint? Und insbesondere ist die Frage, ob denn das Grundgesetz wirklich, selbst wenn es denn eingehalten wird, wenn diese Grundrechte eingehalten werden, hat er dann wirklich den Gesetzgeber so beschränkt, dass dieser Gesetzgeber keine ungerechten Gesetze machen darf? Ich würde an einem Beispiel dies schon bestreiten. Das Grundgesetz nennt einige Rechte sehr schön und gut, wie zum Beispiel das Recht auf Erziehung und das Recht auf freie Religionsausübung. Aber zum Beispiel beim Eigentum ist das deutsche Grundgesetz merkwürdig still. Also obwohl das Eigentumsrecht dem Menschen völlig offensichtlich ist und in die zehn Gebote aufgenommen wurde, sogar noch flankiert wurde durch das Neidverbot, da sagt das Grundgesetz eigentlich gar nichts und überlässt es dem Gesetzgeber zu beschließen, wenn das Eigentum aufhört. Und dann kann der Gesetzgeber eben beschließen, jetzt gibt es ein Gesetz, dass du 20% Steuern bezahlen musst oder 40 oder 60. Das als jetzt meine Meinung dazu, dass das Grundgesetz kein guter Schutz der Rechte der Menschen ist. Es ist eben sehr willkürlich, welche Rechte geschützt werden und insbesondere das Eigentumsrecht wird im deutschen Grundgesetz meiner Ansicht nach gar nicht geschützt. Um ein Beispiel zu geben, wieso ich solche Verfassungen für, sagen wir mal, nicht besonders leistungsfähig halte. Der zweite Grund, warum das in Deutschland nicht besonders gut funktioniert, ist, dass dieses Bundesverfassungsgericht politisch besetzt wird. Also insgesamt besteht in Deutschland ein Problem mit der Rechtsprechung darin, dass die Richter eben alle vom Staat eingesetzt werden. Also die unterstehen direkt dem Minister und hier das Bundesverfassungsgericht wird eben politisch besetzt. Und da kann man also in schwierigen Zeiten natürlich irgendwie, wenn die moralische Lage alles gut ist, dann geht das auch alles ganz gut. Und viele hatten so vor 30 Jahren noch den Eindruck, dass das in Deutschland alles ganz gut läuft. Aber wenn es ein bisschen schwieriger wird und da irgendwelche Mächte irgendwelche Dinge durchsetzen wollen, dann merkt man, ob so ein Grundgesetz, so eine Verfassung leistungsfähig die Rechte schützt oder nicht. Und ich würde sagen, man kann jetzt in Deutschland schon ziemlich klar sehen, dass die Richter eben sehr eng vom Staat und von der Regierung abhängig sind. Die Grundlehre, die man auch so in der Schule beigebracht bekommt, ist ja, dass es die Gewaltenteilung gibt. Also die Exekutive soll von der Legislative und von der Judikative getrennt sein. Und das wurde immer behauptet, sei in der Bundesrepublik der Fall, obwohl, wie gesagt, die Richter von der Regierung eingesetzt werden und obwohl der Weg jetzt von der Exekutive zur Legislative auch nicht besonders lang ist. Also um ein Beispiel zu bringen, Frau Merkel hat nicht besonders lang gebraucht, um die Dinge, die sie während der Corona-Krise erst einmal als Vorschrift den Bürgern vorgesetzt hat, dann auch in ein Gesetz zu gießen. Das heißt, das ist eigentlich der Zustand, den man immer verhindern wollte angeblich und der sicher ein sehr gefährlicher Zustand ist, nämlich, dass eine Regierung einfach ihre Befehle zum Gesetz erklären kann. Das ist noch schlimmer, als wenn die Regierung nur irgendwie Befehle gibt, weil wenn sie sie zum Gesetz erklärt, dann ist derjenige, der nicht gehorcht, aus guten Gründen, eben gleich ein Straftäter und hat nicht einmal das begriffliche Instrumentarium zu sagen, dass das ungerecht ist. Weil die Rede vom ungerechten Gesetz hat im deutschen Rechtssystem keinen Platz. Da gibt es überhaupt nichts. Sie können höchstens das Bundesverfassungsgericht anrufen, aber wenn dann kein Grundrecht jetzt betroffen ist, dann haben Sie da gar keine Chance. Selbst wenn eins betroffen ist, haben Sie aus den genannten Gründen keine Chance, weil das politisch gesetzt ist und weil es eben natürlich in Wirklichkeit keine Gewaltenteilung ist, sondern die Gewaltenteilung ist nur so eine Idee gewesen, die schön gewesen wäre oder die irgendwie dem Rechnung getragen hat, dass das System natürlich eigentlich gefährlich ist. So, also zusammengefasst heißt das natürlich im Endeffekt auch, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Gesetze vom Staat gemacht werden. Das ist in der Schweiz nicht wesentlich anders. Und in Deutschland werden die Richter eben vom Staat eingesetzt und nicht gewählt. Also eine Alternative, es gibt zwei Alternativen der Richtereinsetzung. Die eine wäre, dass sie gewählt werden oder zumindest manche gewählt werden, zum Beispiel die obersten Richter gewählt werden. Die zweite Alternative wäre, dass es eben freie Gerichtsbarkeit gibt und man sich ein Gericht suchen kann, was man eben will, so wie man es in internationalem Recht schon macht oder auch wenn man einen Vertrag abschließt, kann man auch schon ein Gericht dort einsetzen oder berufen oder eine Schlichtungsstelle oder was auch immer Sie wollen. Also das wäre die zweite Möglichkeit, die zweite Alternative zu dem deutschen Modell der Rechtsprechung. In Deutschland erkennt also nach meiner Analyse der Staat nicht wirklich ein von ihm unabhängiges Recht an, obwohl das Grundgesetz das dem Worte nach tut. Und der Staat, das ist eben auch wichtig zu sehen hier, in der mittelalterlichen und wie ich meine richtigen Vorstellungen, da unterstand der König natürlich dem Recht. Und er war auch demnach zu richten und wenn er gegen das Gerecht verstieß oder gar Gesetze machte, die ungerecht sind, dann durfte eben auch entfernt werden. Dann sollte er so bald wie möglich entfernt werden. Und Sie haben das in der wunderbaren Geschichte von Wilhelm Tell, haben Sie diese richtige Auffassung von der Gerechtigkeit und vom Recht auch im Volksbewusstsein, im Rechtsverständnis. Aber der Staat jetzt auf Deutschland bezogen und insgesamt die heutigen sogenannten demokratischen Staaten, die unterstehen eben dem Rechte nicht. Das heißt, es ist der Zustand, den man eigentlich früher immer als das Schlimmste anerkannt hat, nämlich ein Herrscher, der Recht macht und der selbst keinem Recht untersteht. Und Gott kennt er auch nicht mehr an. Also da hat man immer gesagt, das darf nicht sein. Und ein König im allgemeinen Verständnis unterstand immer dem Recht. Also keiner hätte gesagt, kein König hätte offen zugegeben, dass er dem Recht nicht gehorcht. Man wusste, der König untersteht auch dem Recht. Und jetzt im modernen Staat haben sie es schon nach der Konstruktion so, dass der Staat gar nicht dem Recht untersteht. Und das ist ein sehr gefährlicher und sehr schlechter Zustand. Und Sie sehen es ja auch schon daran, der Staat macht also Gesetze, an die er sich selber nicht hält. Also Sie dürfen nicht stehlen, was ja richtig ist. Also Sie dürfen nicht von Ihrem Nachbarn stehlen, Sie dürfen von überhaupt niemandem stehlen, das ist ja gut so. Aber der Staat selber kann Ihnen nehmen, was er will. Es braucht nur einen Gesetzesbeschluss. Manchmal auch noch weniger Abgaben und so. Aber der Staat macht lauter Vorschriften, die für ihn selber nicht gelten. Obwohl man immer sagt, Gleichheit sei ein Grundprinzip, ist es doch so, dass es diese Organisation, der Staat ist ja doch eine Organisation, der Struktur nach muss man das so feststellen, das sind Menschen mit gewissen Statuten, die handeln danach und es ist also eine Institution ist der Staat. Und diese Institution, die untersteht nicht dem Recht und macht Gesetze und ist deshalb gefährlich, weil sie eben durch das Gesetz nicht begrenzt wird und weil eben der eigentlich richtige Gleichheitsgrundsatz, wenn man ihn richtig versteht, auch auf den Staat gelten müsste.
Was sagen Sie zum Notrecht?
Das ist ja so, das ist immer so, der Staat kommt immer mit irgendwelchen Dingen, der sagt dann, jetzt muss ich die Menschen vor einer Seuche retten oder vor dem Klima retten, als nächstes kommen Außerirdische, wer weiß, was noch alles kommt. Und beim Krieg hat das eben schon immer gesagt, natürlich sind natürlich gibt es Situationen, wo jemandem etwas erlaubt ist, was ihm unter normalen Situationen nicht erlaubt ist. Das stimmt schon so. Also Sie dürfen auch mal jemandem eine reinhauen, obwohl Sie das sonst nicht dürfen. Man darf auch mal jemandem was wegnehmen, in ganz speziellen Situationen. Und der Staat, der zeigt eben auf diese tatsächlich existierenden Ausnahmefälle in der Moral hin und sagt, ja, jetzt müssen wir ein Gesetz machen, wo uns Notrecht eingeräumt wird und wenn dann der Staat Notrecht feststellt, dann gilt eben Notrecht und dann darf er alles machen, was er eigentlich nicht machen darf. Und ich würde mal mindestens sagen, dass es sehr missbrauchsanfällig ist. Und in Deutschland waren eigentlich die Grundrechte so gedacht, dass sie waren auch so breit formuliert, dass sie nie verletzt werden dürfen. Und dann kam eine Pandemie und auf einmal hat man sie doch verletzt. Obwohl man in der Schule immer gesagt hat, die Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland, dem besten Deutschland aller Zeiten, die sind uns sicher, die werden nie verletzt. Und dann sagt der Staat aber irgendwann doch, ja, es ist ein Notfall. Ja. Also zumindest meine erste Aussage, immer auf der Hut sein, wenn der Staat das behauptet. Jetzt zum Begriff des Rechtsstaates. Was bedeutet eigentlich das Wort Rechtsstaat? Denn viele, wenn sie ihre richtige Einsicht kundtun wollen, dass jetzt auch was mit den Gesetzen nicht stimmt heutzutage, sagen, ist denn das noch ein Rechtsstaat? Oder das ist kein Rechtsstaat mehr? Weil sie mit dem Begriff Rechtsstaat verbinden das Wort Recht. Sie meinen einfach, Rechtsstaat ist einer, der sich ans Recht hält oder der sich gerecht verhält. Das ist von der Begriffshistorie des Wortes Rechtsstaat nicht so eindeutig und von der heutigen Verwendungsweise des Wortes eher gar nicht so. Ich habe auch auf einer Schweizer Seite, Beobachter.ch, mit Blick auf die Schweizer Verhältnisse folgende Bezeichnung, Definition des Begriffs Rechtsstaat gefunden. Zitat, ein Staat ist dann ein Rechtsstaat, wenn die Ausübung staatlicher Gewalt auf Grundlage der Verfassung oder von verfassungsmäßig erlassenen Gesetzen bzw. Verordnungen beruht. Die Freiheit des Einzelnen wird somit gegen willkürliche Staatseingriffe geschützt und die Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit wird gewährleistet. Klingt ganz gut so, denkt man vielleicht. Aber dann fragen Sie mal, was jetzt eigentlich da die Grundlage ist und was jetzt da der mittelalterliche Mensch zu sagen würde. Also auf der Grundlage der Verfassung oder der verfassungsmäßig erlassenen Gesetze bzw. Verordnungen beruht. Ja, kann ich denn sicher sein, dass die verfassungsmäßig erlassenen Gesetze alle gut und gerecht sind? Also beim deutschen Grundgesetz würde ich das so nicht sagen. Außerdem, das mit dem verfassungsmäßig, jetzt gehen wir gleich mal zur nächsten Definition aus Deutschland, da ist das auch nicht mehr so drin, verfassungsmäßig erlassen. Weil was jetzt verfassungsmäßig ist, da kann man wieder so manches reinschreiben. Im Endeffekt steht nämlich in dem Satz auch schon, wenn das jetzt so ein bisschen Hoffnung macht hier der Satz verfassungsmäßig erlassen. Wenn man also so tut, als ob in der Verfassung alle moralischen Wahrheit drin wären, was sie ja nicht sind, sondern da können ja nur einzelne Details, einzelne Rechte genannt werden, dann hat man da ein bisschen Hoffnung, dass dadurch Rechtsstaat irgendwie was Gutes wäre. Aber eigentlich, wenn Sie es genau lesen, was steht denn da? Da steht, ein Staat ist ein Rechtsstaat, wenn die Ausübung staatlicher Gewalt auf Grundlage der Gesetze beruht. So, nach dem alten Verständnis der europäischen Gesetze war das gut, weil die Gesetze, die konnte man nicht einfach so machen, sondern die Gesetze, die mussten eben alt und gut sein. Und damit war dann bei dem Wort Gesetz auch ein Bezug da auf das wahre Recht. Aber hier ist mit Gesetzen ja nur das gemeint, was das Parlament macht. Das heißt, es ist der Staat, ein Rechtsstaat, der sie nicht einfach so bestiehlt, sondern der zuerst ein Gesetz macht, wo drin steht, dass sie bestohlen werden. Also der Haken hier ist, dass das Wort Gesetz eben vor dem Hintergrund des Rechtspositivismus verstanden wird. Und da haben sie praktisch nur noch die Garantie, dass der Staat nach festen Regeln Unrecht tut. Das jetzt ohne Ironie eigentlich, sondern das ist wirklich so. Das, was Rechtsstaat ist, und dann wird hier gesagt, das gibt uns Schutz vor willkürlichen Staatseingriffen. Ja, aber vor die wohlgeplanten Staatseingriffe gibt es überhaupt keinen Schutz. Nur gegenüber den willkürlichen. Also gegenüber den spontan handelnden Beamten, der ihnen doppelt so viel nimmt, da gibt das einen Schutz, das ist richtig. Aber nicht gegenüber dem Staat, der einfach die Steuer auf das Doppelte erhöht. Gibt es ihnen keinerlei Schutz. Der Rechtsstaatbegriff ist also, wird zumindest heute im Zusammenhang mit dem Rechtspositivismus verstanden und ist deshalb eigentlich nur ein Name für den Staat, der Rechtspositivismus ist und der eben nach Regeln handelt, nach den von ihm selbst gemachten Regeln und keine anderen Regeln anerkennt. In der Bundesrepublik Deutschland steht auf der Seite eines Ministeriums, Zitat, Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass Regierung und Verwaltung nur im Rahmen bestehender Gesetze handeln dürfen. Die Bürgerinnen und Bürger werden so vor staatlicher Willkür, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen geschützt. Das ist praktisch das Gleiche wie oben, nur dass das mit dem verfassungsmäßig nicht mehr dasteht. Gut, hätte man hinzuschreiben können, ändert nicht viel, aber das ist die Quintessenz. Rechtsstaat ist der Staat, der nach Gesetzen handelt. Und wie viel damit erreicht ist, nämlich, ich würde sagen, bezüglich des Schutzes des Rechtes gar nichts oder sehr wenig, das habe ich jetzt angedeutet. Also, das ist reiner Rechtspositivismus. Diese Art von Rechtsstaat ist nichts Gutes und vor allem kein Schutz des Rechtes. Es ist nicht das richtige Recht, auf den der Begriff Rechtsstaat Bezug nimmt, sondern es ist der Rechtspositivismus, das sogenannte Recht des Rechtspositivismus. Und das ist eben kein Recht, sondern es sind nur Befehle. Der Staat handelt und übt seine Gewalt nach allgemeinen Befehlen aus. Er gibt nicht Individualbefehle, er sagt nicht, Reinhard Juncker wird enteignet, sondern er sagt, sie alle zahlen 40% Steuer. Das ist alles, alles, was Ihnen der Rechtsstaatbegriff leistet. Daher meine am Anfang genannte These, der Rechtsstaat ist eigentlich, es ist heute ein Rechtsstaat und das ist schlecht so. Also mit Rechtsstaat wird nicht der Staat gemeint, der dem Recht untersteht, sondern der nach Regeln handelt. Jetzt skizziert kurz noch, wie denn eine richtige Ordnung aussähe. Sie haben schon gemerkt, ich halte die mittelalterliche Ordnung für die richtige. Aber bezüglich der rechtlichen Ordnung, es gibt ja diejenigen, die sagen, es muss doch einen Gesetzgeber geben, sonst gibt es ja keine Gesetze und sonst können die Gerichte auch nicht urteilen. Nun, die erste Antwort darauf ist eben, nein, machen wir es so, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Entweder man sagt, es gibt einen Gesetzgeber, König oder Parlament, aber er darf eben nur Gesetze machen, die Details regeln oder die Neues regeln. Sagen wir mal, es kommen neue digitale Gegenstände auf die Welt und dafür muss dann neue Regelung getroffen werden, wie man damit umgeht. Dann kann man sagen, dazu brauchen Sie einen Gesetzgeber, der solche Details regelt im Rahmen des, sagen wir mal, der Rechtsprinzipien, die man bisher in Europa entwickelt hat. Das wäre die eine Auffassung. Also ein Gesetzgeber, der aber wirklich sehr beschränkt ist auf die Regelung von Details. Und unsere Parlamente heute im Westen sind keineswegs so beschränkt. Die zweite Möglichkeit wäre, ein Richterrecht zu haben, dass sie also gar keinen Gesetzgeber haben, sondern dass nur in der Rechtsprechung das Recht weiterentwickelt wird. Also neuartige Fälle kommen dann vor Gerichte und die Gerichte verwenden ihre Kompetenz dazu, diese Fälle möglichst gut zu lösen im Rahmen der Tradition und im Rahmen der Erkenntnis des Rechtes. Und das, was dann die Richter einmal beschlossen haben, das wird dann durch Tradition eben zum Recht. Also so hat die Tradition dann eine Wirkung und das nennt man Richterrecht. Das Recht, das sich weiterentwickelt durch die Rechtsprechung. Ein Vorteil davon ist, dass das von Richtern gemacht wird, die also mit Gerechtigkeit und mit Recht befasst sind, die da Experten, die da Profis drin sind und nicht von Politikern, die in die Lobby unterliegen und alle möglichen Interessen haben und auch nicht die besondere Kompetenz haben, um mit Rechtsprechung, um Gesetze zu machen, also um die Rechtsprechung so weit zu beeinflussen. Also, guter Punkt, dann greife ich dem gleich vor. Der Punkt ist tatsächlich der bei der Richtereinsetzung. Ich habe es, glaube ich, vorher schon kurz erwähnt. Da gäbe es jetzt zwei, so bitte, ich mache hier nur grobe Linien als Philosoph, wie es sein könnte. Entweder müssten die Richter gewählt sein oder zumindest irgendwie abwählbar sein, weil irgendwie muss man uns vor korrupten Richtern schützen. Oder auch schlechten Richtern. Sie sehen zum Beispiel in Brasilien heute im obersten Gericht in einer ganz neuen Dimension, wie auch Gerichte dann Politik machen können. Also es muss irgendeinen Schutz geben davor, wie man sich vor schlechten Richtern, schlechten Richtern befreien kann. Und da haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie werden gewählt oder abgewählt. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass man eben konkurrierende Gerichte hat, also einen freien Markt für Gerichte. Und man geht hin, wo man es eben für richtig hält. Ich sage nur, ich gebe jetzt hier nicht an, was es ist. Natürlich, ich sage nur, ich will nur zum Denken anregen, wie wir eine bessere Welt bekommen könnten oder wie es wieder besser werden könnte. Welchen Weg man da geht, das erfordert viele Dinge, aber das nur angewandt. Aber der Einwand ist richtig. Kurz gesagt, was brauchen wir überhaupt für ein Recht? Was brauchen wir überhaupt für einen Staat? Also was wir brauchen, ist Rechtsprechung und Rechtsvollzug. Jemand muss Recht sprechen und jemand muss das vollziehen. Jemand braucht das Schwert, das in Römer 13 auch genannt ist. Übrigens, in Römer 13 ist nicht ein Staat genannt, der Ihnen vorschreibt, was Ihre Kinder in der Schule zu lernen haben und wann Sie eine Maske tragen und so weiter. In Römer 13 ist davon von Bestrafung der Übeltäter die Rede. Das ist erstmal nur ein Rechtssystem. Und das ist richtig, Rechtsprechung brauchen wir und Rechtsvollzug auch. Und diese muss uns schützen vor Verletzungen des Körpers, des Eigentums und von Verträgen, so grob gesagt. Damit will ich angedeutet haben, dass diese ganzen anderen, der Staat muss nicht für unsere Gesundheit sorgen und für die Bildung unserer Kinder und so weiter, sondern richtig und ich würde sagen auch der traditionellen Auffassung entsprechend ist, wir brauchen Rechtsprechung, die uns schützt vor Verletzung von Körper, Eigentum und Verträgen. Man muss Verträge durchsetzen können. Wenn der Arbeitgeber den Lohn nicht zahlt, muss man ihn vor den Kadi zerren können, sodass er dazu gezwungen wird. Und wenn der Arbeitnehmer die Arbeit nicht erbringt, ebenfalls. Und ja, eigentlich bräuchten wir natürlich auch Rechtsprechung, um uns vor übergriffigen Herrschern zu schützen. Also wir bräuchten eigentlich eine Rechtsprechung, die verhindert, wenn der Staat Ihnen vorschreiben möchte, was Ihre Kinder zu lernen haben. Sie sehen schon, da wird es brisant und weitreichend. Dann, ja, wie das zu lösen ist, das will ich in diesem Vortrag nicht mehr erklären, aber das ist eigentlich die Aufgabe für die Zukunft, vor der wir stehen. Zu überlegen, wie wir zumindest dazu beitragen können, dass die Lage sich etwas verbessert und sich etwas mehr zu einer richtigen Ordnung entwickelt. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Es können große Katastrophen entstehen, wo auf einmal wieder ganz neue Entwürfe stehen, vielleicht auch neue Chancen. Ich bin Philosoph, ich habe nur darüber nachzudenken, wie es richtig wäre und nicht politisch das umzusetzen. Aber ich habe eben deshalb mit Bezug auf das europäische Recht und auf die Rechtsprechung, auf das europäische Rechtsverständnis nachweisen wollen, dass das nicht nur Ideen sind, die jetzt aus dem Philosophendenken reinkommen, sondern die auch der europäischen Tradition entsprechen. Also wir brauchen Rechtsprechung und wir brauchen nicht einen Staat, der unser Leben regiert. Und dem Staat muss eigentlich die Macht entzogen werden, dass er beliebige Gesetze machen kann. Das ist etwas, was ein Unding ist und was auch erst seit ein paar Jahrhunderten in Europa so existiert. Und die Richter müssen eben entweder gewählt werden oder es muss einen freien Markt für Richter und Gerichte geben. Aber zuerst einmal und vor allem wollte ich auf die grundlegende Schieflage hinweisen, die darin besteht, dass in unseren Ländern die Gesetze und das Recht angeblich gemacht werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.